steht. Und das habe ich sehr spannend gefunden, weil ich gerade heute aus einer Nachhaltigkeitsveranstaltung oder Lehrveranstaltung komme wieder und da irgendwie das Thema ist, dass es eigentlich immer nur um die Wirtschaft geht und dass Pflanzen geschützt sind, obwohl kein wirtschaftlicher Schaden entsteht, freut mich. Okay, jetzt kommt der Frosch, jetzt übergebe ich das Wort wieder
Dann
dir.
darf ich weitermachen. Also historische Beispiele aus 1908 habe ich leider jetzt nicht gefunden, was damals ein wissenschaftlicher Zweck, nämlich so eine Ausnahmegenehmigung wäre. Ich finde aber das Beispiel da vom Schoberriegel wirklich sehr gut. Das könnte ich mir vorstellen, dass das damals auch schon ein ja, Ausnahmetatbestand wäre, der auch passen würde. Und zum Zweiten, ja, also ich denke, das zeigt ja das Staatsziel Naturschutz. Also es geht ja wirklich um die Natur an sich und weniger jetzt um einen wirtschaftlichen Schaden von einer Person, von einer Organisation. Also da sind, glaube ich, andere Motive im Vordergrund. Das knüpft dann, es gibt dann zum Beispiel das Beispiel, das war aktuell in Kärnten einmal, da ist Diesel in ein Gewässer gekippt worden und es hat dann ein Fischsterben gegeben. Und der Verursacher ist zweimal bestraft worden, nämlich einmal, weil er die Natur beschädigt hat, also genau aus dem, und zweitens hat ihn der Fischereiverband noch einmal zivilrechtlich belangt, weil natürlich ein großes Fischsterben war, da war es ein wirtschaftlicher Schaden, weil der Fischereiverband hat um 10.000 Euro Forellen besetzt. Und das sind aber zwei getrennte Schutzgüter, zwei getrennte Tatbestände. Und Natur ist eine Staatsaufgabe und denke ich, muss man auch so sehen, dass das für sich auch steht. Wird in Österreich und in Kärnten leider noch weniger wahrgenommen als der wirtschaftliche Schaden.
Danke. Weitere Wortmeldungen? Der Michael Chamier und dann auch der.
Vielen Dank für den Vortrag, wieder höchst spannend. Ich habe eine Frage, ob ich das jetzt wirklich richtig verstanden habe. Der Bescheid von der Ausnahmeregelung jetzt gilt für wissenschaftliche Zwecke.
Ja.
Das heißt, was darf dann mit dem, was da gemacht wird, passieren?
Das ist im Bescheid nicht geregelt. Also es dürfen 27 Kilo geerntet werden mit dem Zweck, die Regenerationsfähigkeit des Bestandes zu untersuchen. Aber ich denke, es ist bekannt, dass die 27 Kilo dann kommerziellen Zwecken zugeführt werden. Aber das steht, denke ich, den Zweck des Bescheides jetzt nicht entgegen.
Aber könnte es umgekehrt denken, dass ich sage, ich möchte eine wissenschaftliche Studie machen und weitere Flächen in Angriff nehmen? Weil wir wissen ja von einem vorherigen Vortrag schon, dass wenn wir das behutsam 30 bis maximal 50% ausgraben, dass das nicht gefährdet ist, dann könnte er den Antrag stellen, jetzt möchte auch dort wissenschaftliche Zwecke nachgehen.
Ja, natürlich. Also das wäre denkbar, dass, aber wo hört dann die Wissenschaft auf und wo ist es dann nur mehr ein Deckmantel für eine gewerbliche kommerzielle Nutzung? Also
Das haben
das
Sie jetzt
ist
gesagt, ne? Also.
ja, das stelle ich mal einfach in die Diskussion. Das ist, also der Bescheid, der ist wirklich, ich finde die Begründung wirklich sehr gut. Es spricht auch wirklich nur von einem kleinteiligen Versuch auf kleiner Fläche. Und da kann man nicht annehmen, dass hier dass die Wissenschaft hier irgendwie vorgeschoben wird. Aber wenn man es weiterdenkt, ja, ist die Frage, wo hört die Wissenschaft dann auf?
Vielen Dank.
Danke für den Chat-Einwurf. Ich glaube, das hatte jeder gesehen, wo wir alle vermutlich derselben Meinung sind, dass der Walfang, der japanische Walfang, einen Deckmantel bei der Genehmigung hat. Das nächste zu Wort gemeldet hat sich der Michael Jungmeier und dann auch der Heinz Meier.
Ja, danke für den nächsten spannenden Vortrag in dieser Reihe. Ganz interessant, diese rechtlichen Architekturen. Ich möchte auf einen lustigen Zirkelbezug hinweisen, den du herausgearbeitet hast. Nämlich, dass die Pflanzenschutzverordnung gilt nur für gefährdete Pflanzen. In der Beurteilung des Gefährdungsgrades wird aber wiederum beurteilt, wie der Entwicklungstrend ist. Das heißt, wenn die Pflanze geschützt ist, ist natürlich ihre Gefährdung herabgesetzt. Und wenn sie herabgesetzt ist, müsste sie dann logischerweise sozusagen wieder von der Liste kommen. Und wir haben also diese nicht aufgelöste Logik ja bei vielen Arten. Und das wäre durchaus einmal interessant. Und das ist die Frage jetzt an dich als Jurist. Es ist ja nicht so leicht, eine Pflanze sozusagen auf eine Verordnung zu bekommen und 2 Jahre später wieder herunter. Also es ist ja sozusagen die letzte rote Liste ist jetzt sozusagen 1 Jahr alt, also die ist im vorigen Jahr erschienen. Bis man sowas in einer im Verordnungsweg sozusagen nachzieht, dauert wahrscheinlich ein paar Jahre und dann könnte es sein, dass es noch 10 Jahre wieder zurück machen muss. Gibt es da irgendwie einen rechtlichen Mechanismus, den man flexibel halten kann, also wo man automatisch zum Beispiel auf den Status in der roten Liste zurückgreifen könnte?
Könnte man natürlich andenken, ja. Also ich habe das ja bei uns im Büro auch diskutiert. Der Tobias hat ja mitgearbeitet an der roten Liste. Und da habe ich ihn gefragt, ob er aus seiner Erfahrung dann berichten kann, ja, ob die Landesregierung dann herkommt und sich die rote Liste auch hernimmt und daraufhin die Verordnung auch nochmal durchgeht. Der hat gesagt, das hat er überhaupt noch nie mitbekommen, dass die rote Liste jetzt irgendwie auf die Pflanzenschutzverordnung angewendet wird und umgekehrt. Es könnte natürlich einen so einen Mechanismus geben, dass die rote Liste quasi als Untersuchungsinstrument dient, um dann das verbindliche Instrumentarium nachzuziehen. Also das wird ja beim Wolf zum Beispiel ganz stark diskutiert, wo man sagt, im Schutzstatus des Wolfs muss angepasst werden, weil durch seinen langjährigen Schutz ist die Population so sicher, dass das einmal angepasst werden muss. Also da ist es eine ganz aktuelle Diskussion beim Speik und bei den Pflanzen. Ja, also es gibt keinen Automatismus, der das irgendwie miteinander in Korrelation setzt, wäre aber natürlich denkbar. Ja. Weil ein rechtliches Instrument braucht immer eine wissenschaftliche Basis.
Danke, Herr Heinz.
Ja, guten Abend und vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich habe gestern das Bild ausgeschaltet, so wie das letzte Mal, weil die Internetverbindung recht instabil ist. Ja, ich habe das sehr spannend mitgebracht, weil mir eben das Naturschutzgesetz schon seit Jahren beschäftigt und hätte ein paar Fragen. Herrenlose Sachen wie Pilze und so weiter, das verwundert mich, dass die wirklich herrenlos sind, weil der Grund und Boden gehört ja irgendwem. Darf da jeder ernten? Oder wenn ich sage, nein, auf meinen Grund und Boden nicht, so wie jetzt über die Tafeln aufgestellt sind, oder ist das zu dulden? Nach deiner Ausführung noch kann mir der Grundbesitzer das nicht verbieten. Das ist das eine. Das nächste ist, ich habe jetzt gehört, der Bescheid zum Spike-Ernten am Schoberegel oder in dem Bereich, der Bescheid gilt für die Biosphärenparkverwaltung. Das heißt, jeder dürfte eigentlich dort umwursteln, wenn er die Bewilligung von der Biosphärenparkverwaltung kriegt, Spike-Ernten wie auch immer. Und ja, ist eigentlich sehr spannend für mich, weil ich das so in der Form noch nicht gehört habe. Und ein kleines Detail am Rande. Am Anfang von einer Präsentation hattest du ein Bild links unten, das von mir gemacht wurde und da Bildunterschrift war von der Fachhochschule Villach. Aber nur ein Detail am Rande, was da nichts zur Sache hat. Oder doch, weiß ich nicht.
Ja,
Machen wir
das
es
habe
nochmal.
ich ehrlich gesagt aus einer Präsentation von der FH Villach, das passe ich natürlich an, dass es nicht von der FH Villach ist, das Bild.
Ah, es war Spaß, macht nichts, ich habe kein Problem damit, nur Detail am Rand.
Okay, Danke für die spannende Frage. Also das mit Grund und Boden darf ich vielleicht zuerst aufgreifen und die Antwort steckt eigentlich schon in der Frage. Also wenn mir ein Grundeigentümer verbietet, auf seinen Grund und Boden Schwammerl zu suchen, dann kann er mir verbieten, seinen Grund zu betreten und mich mit einer Besitzstörungsklage ahnden. Er kann mir aber nicht verbieten, die Schwammerl zu klauben, weil die Schwammerl gehören ihm nicht, ihm gehört der Grund. Also er kann sagen, du darfst nicht auf meinen Grund gehen und mich dann mit einer Besitzstörungsklage ahnden. Wenn ich es schaffe, die Schwammerl zu klauben, ohne den Grund zu betreten, könnte ich die Schwammerl trotzdem mitnehmen. Würde ich wahrscheinlich nicht zusammenbringen. Und der zweite Punkt, im Bescheid, das habe ich jetzt nicht ausgeführt, sind die Namen der Familien genannt, die die Speikernte auch ausführen dürfen. Also das hängt wirklich an den Personen von den Bauernfamilien, die namentlich genannt sind, die am Schoberriegel die Speikernte ausüben dürfen. Konsensinhaber ist der Biosphärenpark Nockberge, aber Ausübungsberechtigte sind eben die zwei Bauernfamilien.
Ich denke, beim Heinz handelt es sich um eine Nachfrage, dann auch bitte die Gabriele Hadl.
Ja, danke. Und nicht wegen der Speik, sondern wegen der Schwammerl. Es ist ja fast überall üblich, dass im Bereich von Forstwegen diese Tafeln mittlerweile aufgestellt sind. Schwammerklauben verboten, aber es heißt ja nirgendwo, dass ich am Forstweg bleiben muss. Ich kann ja durch den Wald spazieren, nach dem Forstgesetz, keine Frage.
Ja.
Da kann mich niemand die Schwammerl wegnehmen, verurteilen oder was auch immer. Und die andere Frage, was der Dietmar vorher schon ausgenommen hat, wegen der Zirmäste, ist ja eigentlich ähnlich, außer mit den Früchten. Das beschränkt sich eher auf die drei Stück, wie du vorher gesagt hast. Dankeschön.
Genau, also im Wald, das kommt natürlich dazu, im Wald das freie Betretungsrecht nach dem Forstgesetz gibt, kann man nur in ganz bestimmten Fällen einschränken, wenn gerade Fällungsarbeiten im Gange sind oder bei Jungkulturen, das ist im Forstgesetz genannt. Ansonsten kann ich das freie Betretungsrecht im Wald natürlich nicht einschränken. Außerhalb vom Waldgebiet ist es etwas anderes.
Danke. Gabriele Hadl, bitte.
Ja, ich wollte gleich anschließen. Ist mir auch sofort in den Sinn gekommen. Schwammerl suchen verboten. Natürlich, das Schwammerl suchen kann man nicht verbieten. Und man kann auch das Betretungsrecht noch nicht so leicht einschränken. Aber auch da sehen wir ja immer wieder, dass Forstwege oder Wege einfach geschlossen werden, Waldstücke einfach eingezäunt. Und wenn es eine Zeit lang so ist, dann wird das akzeptiert. Ich wollte fragen, es gibt in Tirol zum Beispiel, glaube ich, gibt es auch Betretungsrechte von Almen. In Kärnten ist mir da nichts bekannt. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was erzählen. Und dann noch interessant fand ich natürlich auch diese Diskussion, rote Liste, Pflanzenschutzverordnung. Verstehe ich richtig, eine Pflanze kann auf der roten Liste sein, vielleicht sogar akut vom Aussterben bedroht, wenn sie nicht in der Pflanzenschutzverordnung ist, kann die ausgerottet werden und man kann die zerstören, ausgraben, fröhlich herumschmeißen, mutwillig mit ihr aus Jux und Tollerei umgehen und das ist vollkommen in Ordnung. Habe ich das richtig verstanden? Und dazu kommt noch eine Ebene. Es gibt ja auch die FFH-Richtlinie, die ist ein bisschen ausgeklammert worden. Vielleicht könnte man dazu noch ein bisschen was hören.
Genau, also vielleicht zur zweiten Frage. Ja, wenn die Pflanze nicht in der Pflanzenschutzverordnung explizit genannt ist, dann gilt der besondere Pflanzenschutz nicht. Was natürlich trotzdem gilt, ist der allgemeine Pflanzenschutz. Also wenn ich dieses schöne Feuchtgebiet, was ich da im Hintergrund sehe, mutwillig abbrenne und den ganzen Vegetationsbestand...
So wie gestern. Alles das, wo ich jetzt sitze, ja, mit einem Bagger einfach weggebaggert wurde.
Dann greift natürlich auch der allgemeine Pflanzenschutz. Der soll vor allem das Abbrennen und das Zerstören von ganzen Vegetationsräumen und Populationen verhindern. Also da kann man trotzdem, auch wenn eine Pflanze nicht auf der Liste des besonderen Pflanzenschutzes steht, hier anknüpfen. Und das stimmt, ja. In Tirol gibt es das freie Betretungsrecht der Almen. In Kärnten glaube ich, aber das bin ich mir jetzt nicht sicher, das müsste ich nachschauen, gibt es das in der Form nicht. Oder weiß da jemand anderes besser Bescheid?
Ich glaube, diese Frage traut sich neben einem Juristen niemand klar beantworten.
Ja.
Ich zumindest nicht. Ich hatte die Marianne nicht immer im Fokus. Hast du dich schon zu Wort gemeldet oder noch nicht?
Ja, ich habe mich zu Wort gemeldet, aber es hat sich eigentlich ergeben schon. Also die Fragen wurden schon gestellt und ich möchte jetzt, ich würde natürlich gern eine Frage zur Geschichte stellen, aber es traue ich mich fast nicht, weil es schon sehr weit geht. Aber ich würde dieser Okkupationsgedanke, geht das schon an das allgemeine Recht zurück, also sozusagen das in der napoleonischen Zeit geprägt wurde? Oder, klar, also gibt es da diesen Beginn dessen?
Das müsst ihr mal schauen. Unser Zivilrecht basierte sehr stark auf dem römischen Recht. Ob das in römischen Recht schon vorherrschend war, kann ich mir gut vorstellen, könnte ich aber mal nachschauen, das wäre spannend, ja, ob es den Gedanken im römischen Recht schon gibt.
Danke vielmals.
Herr Süßbauer, vielleicht können wir diese Frage dann auch in diesem Abschlussbericht, auf diese
Gern,
Frage
habe ich mir
oder die
notiert,
Antwort
ja.
im Abschlussbericht dann darstellen. Es hat sich, glaube ich, der Heinz kurz noch einmal zu Wort gemeldet und dann der Valentin Teufel.
Ja, ich bin kein Jurist, aber ich habe die Ehre gehabt, letztes Jahr bei einem Vortrag, was die rechtliche Situation auf Almen betrifft, dabei zu sein, eben wegen diesen Viehurteilen in Tirol und die ganzen Sachen. Nach der Wegefreiheit im Bergland darf man ja normalerweise in Kärnten überall auf den Bergen herumlaufen, aber die Almen gehören eigentlich zu landwirtschaftlichen Nutzflächen, solange die eingezäunt sind oder wirtschaftlich genutzt werden, gilt es eigentlich als Almgebiet, als landwirtschaftliche Fläche und dürften eigentlich nicht frei genutzt, betreten oder irgendwie verwendet werden. Nur der Nachsatz ist dabei, dass die Berge, die Übergänge, die für Erholungszwecke, touristische Zwecke oder Versorgungszwecke müssen offen sein. Einfaches Beispiel für die Leute, die sich auskennen, Nockumstraßen frei auf Deisenballhöhe. Der Rettich darf dir nicht einmal am Königstuhl gehen, weil da überall landwirtschaftliche Grundfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche ist, die auch eingezäunt ist, wenn die abgesperrt wird. Aber für Erholungszwecke, die Wanderwege müssen theoretisch freigegeben sein. Es gilt aber kein Wegeverbot. Ich glaube, da ist hier noch viel Luft nach oben. Und in die Zukunft wird sich da sicher einiges tun, weil die Konflikte werden sicher nicht weniger. Nur als Nachsatz, wo vorher die Frage gestellt wird, worden ist.
Danke, Heinz. Bitte das Wort geht an Valentin Teufel.
Ja, auch erstmal vielen Dank für die Einblicke, die man ja so auch sehr, sehr selten bekommt. Was mich interessieren würde, wir haben jetzt hier über verschiedene geschützte Pflanzen gesprochen, über den Edelweiß. Ich glaube, Enzian ist auch so ein prominentes Beispiel. Wann verliert denn so eine Pflanze wieder den Schutz? Also wann ist genug Beweis erbracht oder wann ist lang genug geschützt oder wie auch immer man das nachher formulieren möchte, damit so eine Pflanze wieder von so einer roten Liste oder aus so einem Schutzparagraphen rausgenommen wird, passiert das überhaupt? Oder gibt es dann nur Situationen, wie Herr Chamier schon gesagt hat, dass dann vielleicht die Ausnahmeregelungen ausgedehnt werden auf größere Flächen und größere Gebiete, Bundesländer vielleicht sogar und so weiter? Also wie geht es dann weiter?
Ja, also das haben wir mit dem Michael schon probiert herzustellen. Ich könnte mal schauen, zwei Verordnungen zu vergleichen, nämlich die letzte, die ja durch die neuere abgelöst wurde und ob hier ein Unterschied festzustellen ist. Also ich habe das mal besprochen mit meinen Kollegen und ich bin der Meinung, es braucht eine wissenschaftliche Grundlage, dass eine Pflanze wirklich diesen Status verliert, nämlich wenn der Bestand so stark gesichert ist, dass ein Schutz nicht mehr nötig ist. Das ist die Frage und die Basis kann nur eine wissenschaftliche Erhebung über den Bestand sein und dann, dass sie diesen Schutzstatus verliert und das Instrument nicht mehr notwendig ist, müsste man sich aber einmal anschauen, inwiefern nicht nur Pflanzen dazukommen, sondern auch Pflanzen wegkommen, über die Jahre, wenn wir uns anschauen, das Gesetz von 1908, das kannte zwei Pflanzen. Jetzt sind es ein paar hundert, die in Kärnten geschützt sind, heimische, nicht heimische. Und wäre mal spannend zu schauen, könnte ich ja mal eine Auswertung machen im Vergleich zum letzten Mal, wie viel sind dazugekommen und eventuell wie viel sind auch
Und auch welche
weggefallen.
verschwunden. Ja. Vielen Dank.
Danke. Das ist brennt auch bei mir. Es wurde auch explizit dargestellt, dass die Alpenrosen eigentlich einen Schutz bieten, obwohl wir sie in Mengen vorhanden haben, die ja, landschaftsgestaltend sind in der Blütezeit. Da drängt sich jetzt vielleicht also ein bisschen eine nicht allzu ernst zu nehmende Frage, wenn der Speichio eh nicht gefährdet ist, warum dann so ein Trara für 27 Kilo und dieses wissenschaftliche Mäntelchen. Aber ich glaube, dass diese Antwort wurde jetzt so beim Valentin schon mit inkludiert. Wer meldet sich zu Wort? Ich denke, der Johannes Nowak, weil er denn die Kamera eingeschalten hat, oder? Bitte auch den Ton einschalten.
Vielen Dank für den Vortrag. Ich möchte mich da beziehen jetzt auf die schöne Folie, wo Sie links den Pflanzenschutz dargestellt haben, rechts die rote Liste mit den Pfeilen dazwischen. Wir denken ja automatisch, und es wäre an sich logisch, dass wenn wir eine Pflanze schützen, sie nach ein paar Jahrzehnten dann in diesen Zustand, dass sie nicht mehr gefährdet ist, reinkommt. Wir haben aber jetzt auch die Daten dazu, dass eine moderate Besammlung ja die Ausbreitung vom Speik gefördert hat. So, wenn ich jetzt provokant sage, haben wir mit dem Pflanzenschutz damals nicht eigentlich die Verbreitung des Speik ein bisschen eingeschränkt?
Ja, ist natürlich ein spannender Gedanke. Ja, also inwiefern ein Schutz vielleicht der ja den Gefährdungszustand einer Pflanze sogar schaden kann.
Danke. Heinz hat sich nochmal zu Wort gemeldet.
Ja, ich denke, der Speik wächst im alpinen Raum von 1800 Meter aufwärts, dass da nicht nur der Speik das alleinige Gräslein, Kräutlein oder Blümchen ist, was da wächst, sondern es ist eine Vielzahl von verschiedenen geschützten Pflanzen, vor allem Polsterpflanzen in einem Bereich. Aber ich weiß nicht, wie genau die Gutachter das Umfeld dieser Pflanzen auch betrachtet haben, was eigentlich die Speikernte ausmacht. Würde mich vielleicht einmal interessieren, wenn man so ein Gutachten sieht. Und ich glaube, dass das auch im Gesamten zu betrachten ist, nicht nur auf eine Pflanze allein in dem Bereich. Und deshalb wird das wahrscheinlich auch mit dem Schutz zusammenhängen.
Danke, Michel Jungmeier und Michael Chamier.
Ja, danke. Ich glaube, mit Herrn Nowak, mit dem Punkt sind wir natürlich schon sehr nahe an ganz zentralen Fragen des Naturschutzes. Man muss über das Tier, die Pflanze oder den Pilz, den man schützt, einfach sehr viel wissen, damit man auch die richtige Maßnahme setzen kann. Und wenn es wirklich so ist, wie es ausschaut, dass sie ihn durch Nutzung eher fördere, und ich untersage die Nutzung, dann könnte man argumentieren, das ist kontraintuitiv, also gegen das, was ich eigentlich erreichen will. Und wir haben im Naturschutz eine ganze Reihe von solchen Maßnahmen, die entweder nicht treffsicher genug sind oder die sozusagen in irgendeiner Form auch längerfristig nicht funktionieren. Und wir bemühen uns sozusagen in unserer Arbeit immer die Evidenz in den Vordergrund zu stellen, also zu sagen, was ist jetzt das Schutzgut und was braucht das eigentlich und wie reagiert das? Und da haben wir das Problem, dass das eben in Jahrzehnten zum Teil reagiert und dass es uns in vielen Bereichen wirklich an der sozusagen an der Substanz auch fehlt und dass man die Evidenz einfach gar nicht hat, was natürlich bei vielen tausenden Arten, die wir einfach haben in Österreich, natürlich auch sehr schwierig ist.
Danke, Michael Chamier.
Ich hätte noch mal eine Frage zu dieser Ausnahmeregelung da jetzt. Seit wann gibt es diese Ausnahmeregelung eigentlich? Jetzt für den Spike, für diese 27 Kilo, für wissenschaftliche Zwecke.
Im
Ist,
Bescheid.
ja, seit, gibt, man, wird immer wiederholt oder seit wann gibt es denn das?
Der ist jetzt mal auf 10 Jahre befristet, wurde 2018 ausgestellt.
Und hat es
Genau.
den vorher auch schon gegeben? Weil ich war ja der
Das.
Meinung, dass das ja schon seit den 80ern oder was in den 70ern, Herrn Teufel verstanden, in den 70er Jahren war in Innsbruck dann noch irgendwie, aber dann ist das irgendwie rübergegangen in den 80er Jahren, war ich der Meinung, nach Kärnten jetzt irgendwie. Also das muss es schon länger geben, diese Ausnahmeregelung.
Ja, die gibt es schon länger. Vika, du hast wahrscheinlich die konkret die Jahreszahlen im Kopf. Also der wurde schon mehrmals verlängert. Vika, vielleicht kannst du da drauf eingehen.
Ja, also er wurde schon zweimal 5 Jahre und einmal 10 Jahre verlängert. Also gut, schon 20 Jahre. Und ich sage mal, die Initiative war eigentlich ja dann durch die wissenschaftliche Arbeit vom Herrn Nowak, herauszufinden, wie verhält sich der Spike, wenn er geerntet wird. Und das war der durchschlagende Effekt, dass er zu der Erkenntnis kam, die Entnahme fördert. So, und wir haben ja eigentlich, ich hatte es ja schon mehrfach gesagt, schon seit 1928 das Thema Spike in unserer Firma, also ich sage mal kommerziell genutzt mit der wissenschaftlichen Begleitung, weil wir machen ja Naturkosmetik und uns interessiert ja nicht nur die Pflanze, sondern auch die Wirkungsweisen der Pflanze, vor allem die Wirkungsweisen der Pflanze auf die menschliche Haut, soweit wir das im Naturkosmetikbereich machen können und dürfen. Wir machen ja nichts Schlechtes. Es wird immer so belächelt, wenn man das Kommerzielle benennt. Aber zum einen fördern wir ja im Moment auch die Region, weil wir die einzigen sind, die den Spike nutzt und ich sage mal, auf ehrliche Art und Weise mit den Bauern zusammenarbeiten und wissen, wie schwierig die Arbeit ist, auf dem Berg oben. Und zum anderen im Produkt selber, durch die Herstellung von Naturkosmetik, tun wir ja den Anwendern in der heutigen Zeit auch was Gutes. Und Naturkosmetik hat da bislang in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft auch Anerkennung gefunden. Und das ist so ein B2B-Effekt letztendlich und gerne hätten wir mehr Spike. Wir müssen mit diesen 27 Kilo auskommen und müssen natürlich auch vom Inhalt her kombinieren mit anderen ätherischen Ölen, dass wir in Duft und Wirkung eine optimale Situation schaffen. Ob heute jemand noch auf die Idee käme, bei diesen wirklich umständlichen Umständen sowas kommerziell zu nutzen, ist wirklich eine große Frage. Und warum wurde er unter Naturschutz gestellt? Weil die kommerzielle Nutzung zu einer Ausbeutung geführt hat. Das ist vielleicht der Unterschied zu den Schwammeln, die ja jedes Jahr wieder neu wachsen. Aber die Speikpflanze braucht ja 4 Jahre, bis sie eigentlich diesen Reifeprozess abgeschlossen hat, sodass die Wurzel ätherisches Öl dann auch abgibt. Die Pflanze oberhalb der Erde zu entnehmen, ist mehr oder weniger zwecklos. Sie können vielleicht einen Salat draus machen oder irgendwas ihn auch essen, aber der Inhalt bleibt ja in der Erde und das Wichtige bleibt in der Erde. Und es ist dadurch diese Ausnahmegenehmigung eben reglementiert, dass man das dann so entnehmen darf. Aber die Zeiten haben sich ja auch verändert, auch durch die Situation Biosphärenpark, dass Nutzung und kommerzielle Handlungsweisen eigentlich da auch gefördert werden und auch die Erhaltung der Landwirtschaft in der Region. Und da leisten wir dann schon auch einen Beitrag dazu. Also es ist wirklich eine gute Kombination, die sich jetzt daraus ergeben hat, so wie wir das im Moment machen. Und wir treiben da kein Unwesen und kein Schindluder, sind kein Riesenkonzern damit, sondern haben das wirklich in eine, wie sagt man da, glaubhafte und nachhaltige Situation gebracht, dass wir damit Produktion und Produkte machen können. Und wir müssen dann in 28, es geht schnell rum die Zeit, uns wieder bemühen, die weitere Genehmigung zu erlangen. um dann da den Fortbestand zu haben. Aber ich denke mal, so wie der Jungmeier auch sagt, die Beschränkung führt eher zum Aussterben. Also muss eine gewisse Förderung sicherlich auch da sein, wenn man diese Pflanze in dieser Art und Weise erhalten will.
Danke, danke,
Ja.
Wickert. Reicht die Antwort?
Ja. Vielleicht, wenn ich die Frage gestellt habe, damit es auch klar gesagt wird, es ist ja, also es hat niemand unterstellt, dass sie unredlich da was tun oder dass sie nicht dort, also, weil sie das jetzt erwähnt haben, das ist jetzt fast darüber gekommen, als hätte ihnen da was unterstellt. Ich wollte es nur wissen, weil wir als
Ja.
Wissenschaft, das ist meine Pflicht, dass ich gewisse Dinge hinterfrage. Und man, viele Dinge sind mir einfach bei diesem Spike noch nicht klar. Verzeihen Sie meine naiven Fragen dann zu diesem Thema.
Nein, ich habe es auch nicht so aufgefasst und ich hoffe, dass ich auch nicht da persönlich jetzt Sie getroffen habe mit der Antwort. Sondern wir sind halt die Einzigen, die im Moment nutzen, wie es so ist. Und wir haben ja auch versucht, in der Region, in Bad Lankirchheim mit dem Tourismusverband, haben ja tolle Projekte eigentlich auch auf die Beine gestellt, um diese Nutzung in seiner Vielseitigkeit zu zeigen mit den Wandeln vor den Hütten, wo die Wanderer sich die Füße da laben konnten in dem frischen Wasser mit Speiköl und so. Also es war immer mit starken Natur verbunden, alle Aktionen, die wir auch da in der Region gemacht haben und die Speikfeste, die da entstanden sind und war ja unheimlich viel, was wir in den letzten Jahren da gemacht haben, ist jetzt wieder ein bisschen eingeschlafen. Weil das von uns, von Stuttgart aus, natürlich ein rieses Aufwand ist, da immer vor Ort zu sein. Aber es scheint sich zu lohnen. Es lebt jetzt wieder auf und auch diese Vortragsreihe trägt ja dazu bei, um den Speik zu aktualisieren. Und diese große Geschichte, auch von Herrn Dr. Klemun, die der Speik hat, da wieder in den Vordergrund zu bringen. Das ist wirklich eine tolle, tolle Sache. Vielleicht schauen Sie sich mal den Film an, der vom ORF gedreht wurde in den 92er Jahren, glaube ich, von der Frau Dr.
Altersberger.
Altersberger, genau, der dann auch noch den ältesten Speikglauber aus der Region mit auf den Berg gebracht hat. Er hat dann nochmal gezeigt, wie man den Speik richtig geerntet hat. Haben wir mit dem Geländewagen da hochgefahren. Das war für den Mann im Sonntagsanzug noch ein Erlebnis. Und das ist auch so geschichtsträchtig und in den Film verewigt. Vielleicht schauen Sie sich den nochmal an. Den gibt es, glaube ich, auch auf YouTube.
Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt gerne noch mal zusammenfassend eine Fragerunde machen und dann die entsprechenden Antworten. Es hat sich schon zu Wort gemeldet der Valentin, und sollte sich noch jemand zu Wort melden, es gibt jetzt noch eine Abschlussrunde. Bitte, Valentin.
Also dieses Thema Speik, vor allem aus den früheren Jahren, also Frau Dr. Kimun ist da ja ganz, ganz stark eingetaucht, glaube ich. Und ich finde es super spannend und gerade aus dieser Thematik raus, die Frage an Sie, haben Sie in Ihren Recherchen da jetzt in den letzten Monaten, gibt es da Phasen, wo man irgendwie berichtet, dass sich Bestände rückwärts entwickelt haben oder dass der Speik kaum verfügbar war? Gibt es da irgendwelche Erzählungen oder sind Sie da auf dergleichen gestoßen? Gibt's da was in die Richtung, weil wir ja gerade dieses Thema gesprochen haben, Schutz und Vermehrung und so weiter. Gibt es da tatsächlich Phasen, wo so dermaßen Raubbau betrieben wurde oder die entsprechenden Almen so beschädigt wurden, dass sich da wirklich der Bestand massiv reduziert hat?
Marianne, bitte
Okay.
merken, ich würde gerne eine Fragerunde machen.
Ja.
Heinz hat sich noch zu Wort
Okay.
gemeldet. Herr
Ja,
Meier,
genau, aber
Heinz.
das ist eine ganz andere Sache. Ich hätte eine Frage an den Herrn Johannes Nowak, in welcher Verbindung er zum Herrn Stefan Nowak steht.
Gibt es noch weitere Fragen? Das werden wir klären können, nehme ich an. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, bitte Marianne, kannst du auf die Frage eingehen, und heute hat das
Ja.
Abschlusswort der Johannes Nowak.
Ja. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Erzählungen. Es gibt viele Erzählungen, aber die nehme ich nicht als 1:1 Bericht. Das heißt, als Kulturwissenschaftlerin arbeite ich mit Diskursanalyse. Ja? Und bei den Diskussionen im Landtag, wo es genau um solche Gesetze geht, gibt es eine Lobby, wie heute. Ja? Und dann muss ich mir das anschauen. Wer sagt was? Wie kann ich diese Erzählungen kontextualisieren? Ja, und das ist meine Aufgabe als Historikerin. Ja, ich kann nicht ich muss nur kurz meine Antwort jetzt nur kurz unterbrechen. Herr Süßenbacher, herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Er war wirklich sehr, sehr informativ. Ja, und das ist Recht. Ja, das sind Normen. Die werden festgeschrieben. Und das ist ja genau die Problematik. Wir haben Normen, die werden festgeschrieben und die bleiben auch eine Weile. Und wir haben auf der anderen Seite die roten Listen, aber wir haben auch Interessen. Ja, da sind verschiedene Interessen am Spiel, und das geht jetzt nicht gegen eine allgemeine Abneigung gegen Ökonomie, sondern es geht darum, welche Kräfte sind gerade zu einem Zeitpunkt sozusagen am Ball und bestimmen was. Das wissen Sie aus Ihrer Zeit ja auch. Sie verfolgen ja auch die Politik zum Beispiel. Ja. Und das wird meine Aufgabe sein. Das ist aber sehr, sehr viel Arbeit. Ja, ich picke nicht eine Erzählung heraus. Ich habe, wenn es weiter zu, also zum Naturschutz bin ich noch nicht ganz fertig. Ja, aber ich habe sehr, sehr viele Texte zu lesen. Ja, und außerdem, man kann jetzt auch die Diskussion zwischen Tirol und Steiermark und Kärnten nicht sozusagen nicht wirklich auseinander dividieren, weil eben das, was in der Steiermark diskutiert wird, dann in Kärnten irgendjemand aufgreift. Ja, und dann gibt es Kräfte, die dagegen sind. Ja, und Raubbau, alleine dieser Begriff, ja, warum taucht der auf? Wie wird damit umgegangen? In welchem Kontext wird Raubbau, wird damit agiert? Denn das ist genau dieses Graben. Ja, das spielt beim Enzian eine Rolle. Das ist was Aggressives. Und das wird dann plötzlich als aggressiv dargestellt. Ja? Und das ist die Diskussion vor 1908. Ja? Die finde ich sehr spannend. Und ich wollte nur noch eines sagen zu dem, was bedeutet Wissenschaft um 1908. Ich kann hier nur vermuten. Ich denke, es geht schon darum, dass botanische Gärten, zu diesem Zeitpunkt gibt es unglaublich viele Alpenpflanzengärten. Und in allen botanischen Gärten wurden Alpenpflanzen kultiviert. Jetzt kann man sagen, natürlich tauschen sich die Gärten die Samen aus, aber es wird auch gegraben. Ja. Da wird mir sicher Roland Eberwein zustimmen, dass zum Beispiel der Botanische Garten gerade in dieser Zeit viel aus den Alpen geholt hat in den Garten. Und das ist Wissenschaft, denn ein botanischer Garten ist nicht nur ein Garten, der was zeigt für die Vermittlung, sondern dort wird auch geforscht. Das wird immer wieder vergessen. Ja? Liebe Grüße an Eberwein, Roland. Ich weiß nicht, ob Ihnen das jetzt was weiterhilft, aber ja, das ist mein Zugang. Ja, ich habe viele Erzählungen gefunden.
Bevor wir jetzt die Verwandtschaftsverhältnisse vom Herrn Nowak klären, glaubt, passt das jetzt besser dazu, wenn wir den Roland Eberwein dazuschalten? Auch wahrscheinlich wird er eingehen auf seinen Chat-Eintrag.
Ja, nicht nur. Ich hoffe, man hört mich.
Sehr gut, danke.
Danke, sehr gut, die Verbindung passt. Ein kurzer Hinweis zu Marianne, die botanischen Gärten und das Sammeln. Es stimmt, wir haben Aufzeichnungen, dass in grauer Vorzeit, unter Anführungszeichen, im Botanischen Garten in Klagenfurt, gibt es ja schon sehr lange, auch tatsächlich jährlich Material von den Alpen geholt wurde, um es in Klagenfurt auszustellen und für Vermittlungs- und didaktische Zwecke auch zu benutzen. Heute würden wir das nie machen. Wir würden niemals jedes Jahr Material von den Alpen holen, um es herzuzeigen, und dann geht es in unseren Tieflagen kaputt. Wir haben auch ein anderes Klima mittlerweile als vor 100 Jahren, und einen Alpengarten können wir zurzeit in Klagenfurt gar nicht mehr betreiben. Es ist mit sinnvollen Mitteln nicht mehr möglich. Also der Naturschutzgedanke und der Gedanke dazu, der hat sich gewandelt. Auf meinen Chatbeitrag ganz kurz einzugehen. Ja, es gibt natürlich Befürchtungen auch vom Wendelberger, dass entsprechende Nutzung, Raubbau ist das Stichwort. Marianne hat das sehr schön ausgeführt. Es hängt immer auch davon ab, wie man nutzt und wie häufig, wie tief man nutzt und wie man das Umfeld damit beeinträchtigt. Ich gehe nochmal auf Dietmars, der Dietmar, da war das mit dem Almrausch. Natürlich kann man sagen, es gibt genug Almrausch und ich muss ihn nicht schützen. Aber welche Funktion hat der Almrausch in den Regionen, wo er vorkommt? Und hier geht es also nicht nur um den Schutz einer einzelnen Sippe, Pflanze, Art, sondern auch um das Gesamte. Um mir nicht so lange zu werden, noch einen Hinweis zur roten Liste Kärntens. Die steht heftig in Diskussion, nämlich nicht ihres Inhalts wegen, auch, weil sie keine Synonyme hat, sondern auch deswegen, weil sie rote Liste heißt. Eigentlich ist sie eine Checklist. Und deswegen stehen auch sehr, sehr viele Arten drinnen, die ja so nicht schutzbedürftig sind. Und den Begriff Least Concern so zu interpretieren, dass man sagt, naja, da brauche ich den, kann ich den Schutzstatus aufheben, weil es ist least concern, greift zu kurz. Also die Wissenschaftler greifen auch in diesem Bereich so ein, dass sie sagen, es ist derzeit keine Gefahr vorhanden, weil der derzeitige Schutzstatus ausreicht. Und das bitte möchte ich auch gesagt haben, dass man das ein bisschen im Hinterkopf behält. Das war schon. Danke an
danke,
alle.
Danke, Roland Eberwein. Herr Johannes, ist eine sehr persönliche Frage. Wenn Sie nicht antworten wollen, Sie werden sich auszudrücken wissen.
Also ich bin weder verwandt noch verschwägert mit dem Stefan Romer. Er ist Kärntner, ich bin Burgenländer, also auch geografisch sind wir weit entfernt. Zu meiner Dissertationszeit ist er an unser Institut gekommen und ich habe ihm dann die Analysen auch gemacht. Also er war 6 Wochen im Institut. Und ich muss sagen, ich habe niemals in meinem Leben so gut geschlafen wie in diesen 6 Wochen. Wegen dem Baldrian. Und es hat alles noch eigentlich, also Gefäße, wo wir drinnen gehabt haben, haben circa ein Jahr später noch nach dem Baldrian gerochen. Also das ist ein sehr lang anhaltender, starker Duft.
Danke, Herr Robert. Ich habe auch nur gefragt. Von den letzten Präsentationen war Ihr Name in Verbindung einer Arbeit mit dem Stefan Nowak. Dessen habe ich auch. Danke für die Info.
Ja, herzlichen Dank. Brennt noch etwas? Wenn nicht, möchte ich mich für den heutigen Abend wieder bedanken. Möchte auf den nächsten Termin in dieser Reihe hinweisen. Es wird nächste Woche die heute anwesende Gabriele Hadl, was für mich ganz Neues ausprobieren. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und wird in Form einer Online-Gruppenarbeit im weitesten Sinne mit uns kommunizieren. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, bitte vergessen Sie nicht, wo habe ich es jetzt? Vergessen Sie bitte nicht Ihr Telefon bereitzustellen. Wir brauchen am nächsten Dienstag ein Telefon mit Kamera. Viel mehr möchte ich noch nicht verraten, denn Sie sollten ja voller Neugier am Dienstag um 19 Uhr wieder in diesem Forum erscheinen. Für heute möchte ich mich bedanken für die Teilnahme, für diese große Diskussion, für diesen ganz tollen Vortrag, Herr Süßenbacher. Ich weiß, es ist Gesetzesmaterie so ungefähr richtig und einfach darzustellen, ist nicht immer ganz leicht. Ich glaube, Sie sehen an den Reaktionen und an den vorigen Wortmeldungen schon, herzlichen Dank für diese mit Bravour gelöste Aufgabe. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend und wir sehen uns, wie ich hoffe, spätestens wieder am Dienstag, den 30. Jänner um 19 Uhr pünktlich in diesem Forum. Auf Wiedersehen.
Danke. Danke. Wiederschauen. Gute Nacht.
Danke.
Wiederschauen.
Wiedersehen.